Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Mittlerweile müssen ja eigentlich alle wissen, welche Speaker zur Studioszene kommen, oder?
Eigentlich ja, aber vielleicht möchtest du es nochmal erwähnen.
Nee, vielleicht möchtest du es mal auswendig sagen, mal ganz im Ernst. Also hörst du überhaupt zu, was ich hier sage, so, wenn ich Werbung für die Studioszene mache?
Du weißt doch.
Komm, auf geht's.
Du weißt doch, dass ich unser Intro noch nicht mal auswendig kann. Jetzt erwartest du von mir, dass ich die Speaker der Studioszene auswendig kann.
Naja, weil ich will jetzt gar, ihr wisst ja, welche Speaker kommen, ne? Warren Ewart, Kali Rein, Hazino Mikurai, Julia Bergen, Julia Borelli und viele, viele weitere. Aber worauf ich jetzt an dieser Stelle nochmal kurz aufmerksam machen möchte, ist, dass ihr die Studioszene wirklich zum Netzwerken nutzen müsst,
ja.
Könnt. Also vor Ort treffen sich Home Recorder, Producer, Audio Engineers unterschiedlichster Level. Ihr könnt aber euch auch mit den Herstellern vernetzen. Die Hersteller vernetzen sich sogar untereinander. Ich habe zwei Stories mal rausgesucht, die sich durch die Studioszene ergeben haben, nämlich die Kooperation zwischen dem Producer Adi Pagentne, der auch schon, glaube ich, zweimal bei uns zu Gast war im Podcast, und Rebecca, die als Künstlerin Audelia unterwegs ist. Die haben sich auf der Studioszene getroffen und arbeiten jetzt zusammen, machen gemeinsam Musik und beide werden auch demnächst bei uns im Podcast sein und über ihre Kooperation sprechen, also über die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten. Und da sind schon echt viele, viele coole Videos und Songs auch entstanden. Also die komplette Story gibt es auch aktuell auf unserer Seite, also soundandrecording.de. Und was ich richtig geil finde, ist, die Hersteller Elysia und Klanghabitat haben sich auf der Studioszene kennengelernt. Daraus hat sich jetzt auch eine Kooperation gearbeitet.
Geil, da wusste ich gar nichts von.
Entwickelt und die arbeiten jetzt wirklich gemeinsam an einer Produktserie. Ne?
Ja, mega.
Also, wie gesagt, es ist nicht nur, hey, ihr lernt da die Speaker kennen, könnt ihnen persönlich Fragen stellen, sondern ihr könnt euch auch untereinander vernetzen, ist der beste Spot dafür. Und ja, alle Infos dazu findet ihr unter studioszene.de und wenn ihr euch ein Ticket sichern möchtet, könnt ihr das unter tickets.leadcon.com machen. Und mit dem Rabattcode STUDIOSOFA10, also STUDIOSOFA in Versalien geschrieben, also alle Buchstaben groß, bekommt ihr dann auch noch 10% Rabatt auf eure Ticketbestellung.
Das ist voll lustig, dass du das mit dem Networking erzählst, weil ich weiß nicht, ob du die neueste Episode von The Self-Recording Band schon gehört hast, dem Podcast von Benedikt Hein, der ja auch schon zu Gast war, und seinem Partner Malcolm Owen Flood. Und er hat in der neuesten, oder die beiden haben in der neuesten Episode nämlich mit Ali gesprochen.
Genau.
Über genau dieses Thema, eben, dass sich die beiden auch wiederum erstens,
auf
also, genau, Benedikt und Malcolm haben sich zum ersten Mal live getroffen und die haben wiederum dann durch eine Verkettung diverser Umstände, hatten sie dann ja Adi auf dem Sofa sitzen, haben sich dann kennengelernt, daraus haben sich wieder neue Kontakte ergeben, irgendwie Adi hat sie mit Firmen connected und so weiter und so fort. Ja, und jetzt reden die im neuen Podcast genau darüber.
Ich fand das so witzig, Benedikt hatte im Newsletter irgendwie so geschrieben, einer der positivsten Menschen der Welt,
ja.
Über Adi.
Das kann man, glaube ich, so unterschreiben.
Kann ich aber auch so bestätigen. Viele liebe Grüße an der Stelle. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir los, oder?
Machen wir das.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 208. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei unserem wöchentlichen Mixdown. Mehr dazu gibt es dann später. Ich begrüße wie immer den Katzenpapa Klaus Beetz.
Und ich muss an dieser Stelle wieder den schönsten Chefredakteur der Welt, Marc Bohm, begrüßen, weil ich finde in diesem weißen, ist es ein Langarm-T-Shirt?
Nee,
ist kurz
normal.
Es sah aber so aus, als ob es unten abgeschnitten war. Das hat doch irgendwie so ein bisschen was so von Calvin Klein Modell, ich muss es leider sagen.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das positiv oder negativ sehe.
Ja, positiv
soll,
natürlich.
Aber unser Gast hat auch ein weißes T-Shirt an. Also wir begrüßen heute zu Gast in unserem Podcast Toningenieur Alexander Behrens. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist.
Hallo, guten Morgen. Hi. Danke für die Einladung.
Wir sprechen mit Alex, der unter anderem auch Abteilungsleiter Ton und Video am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg ist, ein privates Theater übrigens. Und er teilt uns, ich habe mir überlegt, so, er gibt uns einen Einblick, er wagt, wie soll man sagen, genehmigt uns einen Blick hinter den Vorhang.
Oh.
Sehr schön. Gibt uns Einblicke in die Konzeptionierung von Theaterstücken und den Ton drumherum. Also wir sprechen über Mikrofonierung, über Sounddesign von Theaterstücken. Wir sprechen über Beschallung und auch das Routing, was über Dante läuft. Bin ich schon sehr gespannt. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf den unterschiedlichsten Plattformen, auf denen wir streamen, tun. Und genau, ich würde jetzt sagen, wo habe ich den Faden verloren? Ich glaube, wir legen jetzt einfach mal los.
Ja.
ja, dann gib uns, Alex, gib uns mal einen Blick. Gib uns mal einen Blick. Gewähre uns einen Blick hinter den Vorhang. Wie kann man sich deine Arbeit am Ernst-Deutsch-Theater vorstellen als Abteilungsleiter Tonvideo?
Ja, ich mache natürlich total viel unterschiedliche Geschichten hier. Also ich glaube, das Wichtigste ist oder die Hauptaufgabe ist halt die Umsetzung der Vorstellung der Regisseure, Regisseurin und Musiker, Leute, die da mitarbeiten in den Produktionen, damit halt so ein Stück dann zur Premiere richtig auf der Bühne ist. Also von wo kommt welche Musik, wie mikrofonieren wir, was spielen wir auf welchen Lautsprecher, genau, alles, was so da dazugehört zu dem Theaterstück, was tontechnisch gemacht werden muss, liegt dann irgendwann in meinen Händen, also so in Verbindung natürlich mit Regie und Musik. Und genau, das ist so der Hauptaugenmerk meiner Arbeit. Und sonst kommt natürlich dazu, dass ich mich um das System kümmern muss, dass alles läuft. Aha. Irgendwie dazu gehört natürlich irgendwie hier Mischpulte, Vorverstärker, Dante-System. Dazu gehören aber auch so Sachen wie schwerhörigen Anlagen zum Beispiel, so für Besucher, die nicht gut hören.
Ja, auch spannend.
Total, ja. Und wir machen auch hin und wieder machen wir Audiodeskription für blinde Besucher, die halt dann erzählt bekommen, wie was so auf der Bühne passiert. Und die kriegen das dann auch gestreamt, so auf ihre Devices. So.
Krass.
Auch so ein. Und alles, was dazugehört, ne? Natürlich ganz viel Planung, Personalplanung und Planung irgendwelcher Sonderveranstaltungen. Wir machen natürlich nicht nur Theater, wir haben natürlich auch andere Dinge, das Haus ist zwischendurch mal vermietet. Da gibt es ganz viel Planung und Umsetzung und ja, also eigentlich ganz viele Sachen, nichts richtig.
Und also bei allen so aus der Branche.
So ein bisschen, ja, wahrscheinlich, ja. Und natürlich gehört auch viel Recording dazu, ne? Also in so einer Produktion, klar.
Dein Background ist ja das SAE. Ich glaube, du hast den SAE Audio Engineering Kurs gemacht, ja.
Genau.
Und warst dann zusätzlich noch. Hast eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungstechniker, ne? Was war zuerst und wieso hast du dich dann dazu entschlossen, das eine noch draufzupacken?
Also ich habe kurz vorm Abi mein Abi abgebrochen. Grüße an meine Mutter.
Die hat sich wahrscheinlich gefreut, oder?
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Aber ein Kumpel kam auf mich zu und sagte, ey, da gibt's jetzt einen neuen Job, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, und ich habe da ein paar Connections und lass uns das doch machen. Und das war, glaube ich, 1998. Also ich war der erste Veranstaltungstechniker, den es dann gab in diesem Land. Und
krass.
Es war ganz witzig. Es gab ganz viel Quereinsteiger, so alte Roadies und so. Und das war eine witzige Zeit auf jeden Fall. Genau, und dann bin ich danach halt nach Hamburg gegangen, schon mit dem Hintergrund, ich möchte auf jeden Fall Tontechnik machen, weil mich das halt in der Ausbildung da am meisten interessiert hat. Und bin dann hier am Theater angefangen und habe dann irgendwann nebenher die SAE gemacht, also den Audio Engineer hier in Hamburg an der SAE.
Okay, ja, spannend. Und erklär doch mal, wo sitzt du gerade? Also es sieht für mich jetzt so aus, als würdest du in einem Raum von 2 auf 2 Metern sitzen.
So ungefähr. Ich
weiß, ja, irgendwo 2x4, aber unter der Bühne versteckt ist, im Theater oder so.
Das ist über der Bühne. Also man
über der Bühne.
Da ist der Saal, das ist der Zuschauerraum. Ich sitze hinter dem Zuschauerraum, hinterm Rang. Und genau, wir sind hier quasi auf einem Flachdach. Hier drumherum sind Wohnhäuser und da hinten ist die Bühne und der Zuschauerraum. Und das ist halt die Regie, in der ich halt viele Abende verbringe.
Okay. Wäre das auch eine Regie, in der man Musik produzieren könnte? Sitzt du da auch mal und machst was?
Ja, durchaus. Also ist überhaupt kein Problem. Dann setzt man hier mit Laptop und ich habe hier auch schon irgendwelche Synthesizer angeschleppt und dann, ich mal so nach einer Vorstellung ein bisschen Musik gemacht und so. Klar, cool. Kein Problem. Ja.
Ja, krass. Ja, da sprechen wir ja gleich noch drüber, auch wahrscheinlich ist, wenn wir zum Thema Sounddesign kommen. Aber vielleicht kannst du, du hast ja also schon mal grob umrissen, was so dein Job ist, aber vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in diesen Prozess, wie so der Ton zu einem Theaterstück entsteht. Also wer ist in diesen Prozess involviert und ja, was muss da alles berücksichtigt werden, was wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben?
Ist natürlich klar, das hängt völlig davon ab, wie die Theaterproduktion ist. Es gibt aufwendigere und nicht so aufwendigere. Natürlich bei kleinen Geschichten ist es natürlich, da hat man ein paar Umbaumusiken, die halt zwischen den Akten gespielt wird. Das ist dann relativ einfach. Dann, weiß ich nicht, bellt vielleicht mal ein Hund irgendwo auf der Bühne und dann stellt man dann einen Lautsprecher hin. Das sind so die einfachen Varianten. Da steige ich dann auch erst relativ spät ein in die Produktion. Das ist so das erste Mal dann irgendwie so zwei Wochen vor der Premiere, dass man dann miteinander redet. Vielleicht hat man vorher schon mal die Musiken geschickt bekommen oder so, aber das kann man so ein bisschen absehen. Dann gibt's natürlich viel aufwendigere Produktionen, wo halt viel Musik ist, wo auch viel Funkmikrofone am Start sind. Ich habe es letztens schon kurz erzählt, die letzte Produktion, die wir hatten selbstspielendes Klavier auf der Bühne, was über MIDI-Funk angesteuert wurde, über Netzwerk und so weiter. Richtig sehr wilde Geschichte auf jeden Fall. Und da bin ich dann schon viel früher involviert. Ich glaube, jetzt bei der letzten Produktion ging es mindestens ein halbes Jahr vorher los.
Okay.
Mit der Planung und so weiter. Genau. Und dann haben wir. Ja, sorry.
Nee, alles gut, erzähl weiter.
Genau, was wollte ich sagen? Ja, das geht dann ein halbes Jahr vorher los mit der Planung, denn wir müssen halt Sachen organisiert werden. Jetzt in dem speziellen Fall war es halt erstmal, wo kriegen wir ein selbstspielendes Klavier her? So, das ist halt so, war halt der erste Punkt, den wir lösen mussten und genau, dann kommt eins zum anderen und
also ihr wolltet ein selbstspielendes Klavier haben oder also wie ist das dann eigentlich? Vielleicht kannst du das uns mal abholen. Ihr seid ja ein privates Theater. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt überhaupt dann so eine Show zustande? Also du hast jetzt gesagt, ja, ihr wolltet da ein selbstspielendes Klavier, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hätte jetzt eher so gedacht, so hey, da kommt irgendjemand und hat davor so ein selbstspielendes Klavier irgendwie in Szene zu setzen. So hätte ich jetzt eher gedacht.
Na, also es ist natürlich so, dass die Stücke weit vorher bekannt sind. Es gibt natürlich dann eine Spielzeitübersicht, was wird gespielt irgendwie über das Jahr über. Und werden dann halt auch Musiker engagiert. Und wird es halt so Stück für Stück, gibt es Konzeptionsgespräche, was wird passieren. Und so baut sich das dann auf bis zur großen Premiere dann.
Okay, was würdest du sagen, war die Herausforderung bei diesem selbstspielenden Klavier?
Erstmal war das große Problem, überhaupt eins zu bekommen. Also das ist ja nicht so ein Ding, was an jeder Ecke steht. Kaufen ist relativ schwierig, weil die kosten weit über 20.000 Euro.
Okay.
Und dafür, dass die halt dann nur ein paar Wochen spielen und wir es dann nicht mehr brauchen, ist natürlich schwierig. Wir haben dann letztendlich eins in Bayern gefunden, beziehungsweise der Musiker, der das Stück betreut hat, hat eins in Bayern gefunden. Da kam dann dazu, dass es halt ein Japan-Import war. Das heißt, die ganzen Module, die dabei waren, waren nur mit japanischen Schriftzeichen versehen.
Oh.
Und so. Und genau. Dann haben wir das dann irgendwo in Bayern besorgt und zu uns auf die Probebühne gebracht und sind dann angefangen, damit zu arbeiten. Und uns war halt relativ schnell klar, dass dieses Klavier auf einer Drehbühne bei uns auf der Bühne steht. Und bei der Drehbühne ist bei uns immer das Problem, da gibt es nur Strom. Alles andere, was du auf dieser Drehbühne brauchst, musst du halt funken.
Mhm. Funk, okay.
Genau. Und da mussten wir halt, um halt MIDI in dieses Klavier zu bekommen, mussten wir dann MIDI auf diese Drehbühne funken. Ja.
Mhm. Okay. Ja, und wie läuft das? Also was gab es für eine, oder ja, welche Rolle spielte dieses selbstspielende Klavier innerhalb der Inszenierung? War das quasi solo unterwegs oder?
Nee, es war ein Sommernachtstraum von Shakespeare und das spielte dann so zur Überraschung aller einfach mal los. Oder eine Schauspielerin saß dran und hat was gespielt und ist dann irgendwann aufgestanden und weggegangen. Das Ding hat weitergespielt und natürlich bewegen sich auch die Tasten. Das ist natürlich, das ist natürlich der nette Effekt und auch die Pedale bewegen sich und so, ne? Und wir haben, glaube ich, das Lustigste war, dass irgendwann Still Dre von Dr. Dre auf diesem Ding plötzlich lief. Und es war schon sehr geil, auf jeden Fall. Ja,
ja, krass. Und mit welchen Leuten arbeitest du dann zusammen, um diesen Ton zu entwickeln, zu konzeptionieren?
Also bei größeren Stücken gibt es meistens einen Musiker, der das Stück begleitet, der für das Stück komponiert und dann auch, wenn nötig, Sounddesign macht. Mhm. Bei kleineren Produktionen gibt es halt, wird Musik ausgesucht von der Regie. Und das, was ich dann mache, ist die Musik zu schneiden, beziehungsweise die dann auf die, genau, irgendwie mir in meinen Ableton-File zu bauen und die dann dahin zu bringen, wo sie sein sollte.
Mhm. Okay. Dann lass uns doch bitte mal kurz über die Mikrofonierung sprechen. Du hast im Vorgespräch bereits gesagt, in der Regel sind die Darsteller auf der Bühne nicht mikrofoniert. Wo sind denn überall Mikrofone?
Ja, genau. Also grundsätzlich sind bei uns die Darsteller nicht mikrofoniert. Es kommt natürlich darauf an, es gibt Produktionen, da sind sie mikrofoniert. Wenn wirklich viel Ton, viel Soundteppich da ist, dann muss man natürlich Mikroports und eingeklebte Mikrofone verwenden, um die Darsteller über den Sound zu bringen. Mhm. Sonst gibt es diverse Richtmikrofone im Zuschauerraum. Es gibt zwei frontal, über die ich hier oben auch höre, weil ich ja hier hinter zwei Glasscheiben sitze. Und dann gibt es an den Seiten des Zuschauerraums noch, ich glaube, insgesamt drei Paar Mikrofone, die halt dann so Sachen speisen wie eine Delay-Line für den Rang. Also für den Rang wird halt dezent verstärkt. Und die speisen halt auch so Sachen wie genau die eben schon angesprochene Schwerhöringanlage oder halt auch die Hausmithöre, das halt in den Garderoben oder in den Büros dem gefolgt werden kann, was auf der Bühne passiert.
Was? Das klingt aber jetzt nach einem fest installierten Setup, was immer so ist und nicht angefasst wird, ne?
Genau, das ist das grundsätzliche fest installierte Setup. Und genau das andere richtet sich dann natürlich nach der Produktion, was auf der Bühne stattfindet, ja.
Ja. Kannst du da mal ein paar Beispiele geben? Also was müsste man da unter anderem mal so zusätzlich mikrofonieren? Jetzt vielleicht abgesehen von den Darstellern?
Also wir haben natürlich auch sehr musikalische Stücke, Musikabende, Revuen, bis zu Operetten und so weiter mit Livebands dann auf der Bühne. Dann hat man halt das typische Band-Setup, was man mikrofoniert. Es ist halt einfach ein Konzert-Setup, was man dann auf der Bühne hat. Ne? Das ist so. Am Theater ist es natürlich immer ein bisschen was anderes als bei einem lauten Konzert, weil man da durch die Mikrofonierung ja nur unterstützt. Mhm. Also man hat sehr viel Direktsound natürlich von der Bühne und man ist da eher so unterstützend tätig, als dass man halt nur 100% das hört, was man aufnimmt mit den Mikrofonen. Es ist immer so eine Mischung, was es halt auch nicht immer so einfach macht, weil man da auch viel Laufzeiten beachten muss und so. Mhm. Und genau, und sonst gibt es halt, kommt es vor, dass die Darsteller vielleicht mal ein Headset haben oder wir haben irgendwelche Tagungen und da hat man Headsets, Tischmikrofone, Rednerpult, Mikrofonierung, solche Geschichten. Öfter haben wir musikalische Lesungen, wo dann ein Flügel dabei ist, vielleicht ein Cello und eine akustische Gitarre oder solche Geschichten passiert dann auch. Ne? Mhm. Und plus das ganze Monitoring, was es dann braucht für solche Sachen natürlich auch, klar.
Dadurch, dass es sehr viel Bewegung auf der Bühne gibt, das macht ja wahrscheinlich die Mikrofonierung auch manchmal nicht ganz einfach. Ist es dann einfach so, dass klar, du nutzt Headsets oder so oder Ansteckmikrofone dann für die Darsteller, aber muss man vielleicht Dinge auch anders mikrofonieren, weil in dem Bereich viel Bewegung stattfindet?
Naja, man muss, wie erwähnt, auf einer Drehbühne natürlich kabellos mikrofonieren, da ist alles kabellos und natürlich da halt viel Bewegung und somit auch viel Krach auf der Bühne ist man auf jeden Fall sehr gut bedient, wenn man sehr close mikrofoniert. Mhm. So, das ist Das ist einem sehr geholfen und da kommt natürlich auch dazu, dass man auch immer in einer Feedback-Gefahr ist mit Monitoring und so weiter. Also close ist schon immer gut, hilft sehr, so weit wie es geht dann.
Mhm. Aber ist wahrscheinlich auch nicht immer möglich,
ne? Eben, man muss halt, oft muss man dahin, wo man hin darf. Oft ist es halt auch so, dass das Mikrofon soll nicht gesehen werden, aber es soll trotzdem gut klingen und man ist irgendwie drei Meter weit weg mit dem Mikrofon und genau, dann müssen irgendwelche Lautsprecher in irgendwelche Kulissen und eigentlich darf es nicht gesehen werden, aber eigentlich muss es laut sein und das sind so Schwierigkeiten, die man öfter mal hat in einer Theaterproduktion.
Ja. Also, du? Ich wollte nur fragen, wie laut sprechen die Sprecher, SchauspielerInnen denn dann da auf der Bühne? Das muss ja, trainieren die das dann oder wie läuft das?
Also jeder ausgebildete Schauspieler hat natürlich Sprachtraining, Stimmtraining gemacht und die müssen schon unseren Zuschauerraum, also unser Zuschauerraum hat knappe 750 Plätze die müssen eigentlich schon alle erreichen. Also natürlich, wie eben erwähnt, gibt es für den Rang eine Delay-Line, aber das ist schon sehr laut. Also wenn man neben so einem Schauspieler steht und der mit voller Stimme spricht, das ist schon ordentlich. Ja.
Okay, also die brauchen dann quasi gar kein zusätzliches Mikrofon als Unterstützung, um den eigentlichen Raum zu beschallen.
Also, persönlich bin ich auch nicht so ein großer Freund davon, immer die Menschen zu mikrofonieren, weil ich auch dann oft die Ordnung verliere, wenn da viele Leute auf der Bühne sind und alle sind mikrofoniert, dann wenn man da nicht wirklich ein gutes Tracking hat und Immersive Audio und so weiter, verliert man schnell die Ordnung zu den Leuten. Das ist das, was mich immer stört, wenn ich sowas sehe.
Mhm. Da würde mich noch kurz interessieren, welche Mikrofone verwendet ihr denn generell, also für euer fest installiertes Setup oder eben auf der Bühne?
Für die fest installierten Geschichten sind es, glaube ich, ausschließlich Sennheiser Richtraummikrofone unterschiedlicher Bauart. Bisschen, ich glaube, vorne an der Bühne hängt noch ein mindestens 30 Jahre altes Paar MD421.
Ach cool.
Und sonst hat man natürlich die typische Instrumentenmikrofonierung, die jeder kennt. Also ich mag die, ich bin ganz schlecht mit Marken und den dazugehörigen Nummern, es tut mir leid, aber
das ist kein Problem.
Ich habe sehr viele von den DPA 4099, das sind so diese kleinen Schwanenhalsgeschichten, die ich unheimlich gern überall dran klemme. Die klingen einfach fast an jedem Instrument wirklich gut. Und die kann man halt auch gut verstecken. Das spricht ja auch dafür. Und sonst halt das normale Setup, was man halt aus dem Studio oder aus dem Live auch kennt. Ne? Also es ist natürlich kein teures Großmembranmikrofon auf der Bühne, weil die natürlich auch immer sehr rückkopplungsempfindlich sind. Aber so die normalen Gesangsmikrofone, Shure Beta, SM58 natürlich oft im Einsatz, Sennheiser kabellos, Handhelds und so weiter. Das ist nichts Außergewöhnliches zu dem, was sonst so passiert.
Okay. Vielleicht kannst du uns jetzt durch die Regie mal führen. Da ist bestimmt jede Menge so analoges Outboard, ne? Wie man das aus dem Studio kennt. Da steht wahrscheinlich ein SSL und so mit 1000 Routing-Möglichkeiten.
Genau, die SSL auf 2x4 Meter.
Genau.
ja, klar, gerne. Also wir haben hier ein Rack, da ist tatsächlich nur noch die Hälfte von in Gebrauch. Oben ist ein uraltes PCM70, was nicht mehr in Gebrauch oder sehr selten im Gebrauch ist, weil in einem digitalen Pult natürlich ohne Ende Hallgeschichten sind. Das ist noch so aus analogen Zeiten. Das hier ist ein CD-Player, der spielt Musik für unsere schwerhörigen Anlage, bevor das Theaterstück losgeht, damit halt die Leute mit den Geräten schon wissen, es kommt was an auf meinem Ohr, aber die Mikrofone sind noch nicht freigeschaltet. Genau, darunter sind drei Kabellos-Empfänger, die sind hier stationär in der Regie. Ich habe für die Bühne noch mehrere Kabellos-Racks, die dann bei Bedarf hingestellt werden und ins System gebracht werden.
Das heißt, die Empfänger stehen quasi auf der Bühne oder irgendwo da im Umfeld?
Genau, also ich habe zwei große Racks, ich glaube einen 8er und einen 6er Rack. Insgesamt haben wir knappe 20 Kabellosstrecken, die wir bauen können. Und je nach Bedarf stelle ich halt so ein Rack auf die Bühne und das wird dann so Dante-mäßig ins System geklickt. Aber wie gesagt, die Empfänger stehen dann auf der Bühne. Und hier, das ist halt nur so stationär, wenn man mal schnell ein, zwei Mikrofone braucht, kabellose, dann muss man halt nicht extra einen Rack aufbauen, deswegen sind die hier mit dem Rack. Darunter ist eine Room Correction hier oben für die Regie. Das ist ein alter Denon-Player.
Als Hardware? Als Hardware,
genau. Das ist Behringer, wie heißt der? Ultra Curve.
Okay.
Der ist also meine Mithörer, die Neumänner, hängen halt an meinem Pult. Die werden gespeist von den Sennheiser-Mikrofonen im Zuschauerraum. Und zwischen Pult-Output und den Neumännern hängt die Room Correction.
Okay. Und da bist du, was sind deine Erfahrungen damit?
Mit dem Gerät?
Ja.
Großartig, großartig. Also es hängt hier wirklich, es ist seit Jahren drin und läuft jeden Tag etliche Stunden. Nie Probleme gehabt.
Okay, ja wirklich cool. Gut. Was war so das Problem an dem Raum akustisch?
Es gab gar keine großen Probleme. Also ich habe halt irgendwann mal versucht, wirklich die Raummoden aus dem Saal zu messen und die zu versuchen, hier ein bisschen in die Regie einzubringen, sodass es halt hier oben so klingt wie unten. Das funktioniert natürlich nicht hundertprozentig, aber so ein bisschen kriegt man das schon hin, auf jeden Fall.
Okay.
Das hat einigermaßen gut geklappt. Genau, was haben wir noch? Wir haben, das ist ein alter Denon-Player, der nicht mehr in Betrieb ist. hier unten ist eine 8x8 Matrix, die ist halt für diese ganzen Mikrofone im Zuschauerraum. Und von hier wird es dann verteilt auf die verschiedenen Outputs, Delay-Line, Schwerhöriganlage, mehrere Schwerhöriganlagen und so weiter. Das ist dann so das, was man vor der Vorstellung umschaltet, einschaltet und so weiter.
Okay.
Genau. Und was haben wir noch? Da hier unten ist nochmal ein Sender für Mithörgeräte, für Schwerhörigeräte. Dann haben wir, krieg's so hin, ja.
Hier ist eine, sehr gut.
Uralte Tiny Telephone Patch Bay.
Ja, mega.
Die eigentlich auch nur noch sporadisch in Betrieb ist. Das ist halt so aus alten Zeiten. So ein bisschen, was liegt da noch drauf? So ein bisschen, was kann man nochmal mit Nostalgie-Feeling patchen? Da drunter ist eine Motu-Soundkarte für Aufnahmen hier oben. Die hängt hin und wieder am Rechner. Also, wenn ich hier oben Aufnahmen mache, ist diese Motu-Soundkarte am Rechner. Da drunter ist ein Yamaha MRX7, dieses graue Gerät hier. Das macht so das Room-Management. Da laufen die Dante-Outputs aus dem Pult drauf und da wird halt verteilt vor den Amps auf die Lautsprecher. Und da ist halt auch eine Room-Correction für den Saal, beziehungsweise ein Limiting für den Saal. Und da wird halt so, werden verschiedene Dante-Inputs auf noch mehr Lautsprecher verteilt. Also zum Beispiel ein Out. Man hat ja nicht, als PA hat man ja Nearfills, Topteile, Subwoofer und das ist bei uns momentan ein Output, der dann da aufgesplittet wird, beziehungsweise zusammengelegt wird und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Also da passieren auch so Sachen wie die Late-Zeiten für den Rang und so. Das ist halt das komplette Herz des Systems und das Management. Darunter gibt es ein Yamaha-Switch, auch für Dante, genau, ein Dante-Switch. Und dann haben wir nur noch ein paar XLR-Inputs, Outputs, die nach vorne gelegt werden vom Pult, um halt leichter dran zu kommen.
Aber im Hintergrund steht trotzdem immer ein digitales Pult.
Genau, hier steht mein... Sieht man's? Genau, es ist ein Yamaha QL5, das ist unsere Konsole hier im Haus.
Okay.
Wo alles aufläuft und weggeht und so.
Stehe. Ja, und Yamaha bietet ja, glaube ich, alle möglichen Module an als Zusatz.
Genau.
Elemente, ne? So Dante, ich glaube, die machen alle Schnittstellen.
Ich glaube, es kann gut sein, aber die sind natürlich bei Dante sehr weit vorne. Also wenn man irgendwie so ins Dante-Game einsteigt, kommt man natürlich um Yamaha nicht drumherum und das funktioniert auch super. Also ich bin da sehr glücklich.
Ich glaube, wir haben auch vor 2 Jahren, Klaus, ne? Mit Arthur,
ja.
Cole. Von Yamaha gesprochen, ne? Über Dante auf der LeadCon. Gibt's da eine Studiosofa-Episode?
Ja, genau, das war so dieses recht spontane Live-Ding, was wir da gemacht haben.
Genau. Über Dante sprechen wir ja gleich noch. Und jetzt ist die Frage, Kollege, hast du noch Fragen zu der Regie oder möchtest du weitermachen?
Nicht direkt zur Regie, aber mich würde einfach mal die Beschallung bzw. die PA des Raumes interessieren. Also, was habt ihr da hängen? Wie ist es aufgebaut?
Es gibt eine PA auf der Bühne, das sind Full-Range-Lautsprecher, die hängen auf der Bühne links und rechts. Dann gibt es auf der Bühne ein festes, also diese Bühnen-PA strahlt in den Zuschauerraum. Dann gibt es ein festes Bühnen-Monitoring, was auf die Bühne für die Darsteller strahlt. Dann kommt davor ist eine PA pro Seite, Top-Teil, Bass, Nearfills. Dann gibt es im Zuschauerraum an den Seiten, so kann man sich vorstellen wie in einem 7.1, 9.1 System oder 9. weiß ich nicht System. Also einfach Lautsprecher um den Zuschauerraum drumherum, auf die man dann Sachen spielen kann. Das ist so. Und dann gibt es natürlich unendlich viele mobile Wege, wo man halt noch dann Speakers auf die Bühne legt und da Lautsprecher hinstellt.
Mhm.
Aber das Fest ist das, was ich gerade beschrieben habe.
Ja. Monitoring für die Bühne wiederum, was wird da so gemonitort? Also die Darsteller selber ja vermutlich erstmal nicht, weil die sind ja nicht mikrofoniert.
Genau. Also es ist natürlich für einen Schauspieler auch immer schön, die Musik, die im Zuschauerraum stattfindet, sei es irgendwelche Umbaumusiken und so weiter, ist natürlich schön, wenn man die auch auf der Bühne hört. Dann wissen die Darsteller, es geht gleich los. Oder hier ist ein Fade-Out oder man hat halt auch eine Orientierung. Oft ist es ja auch so, dass umgebaut werden muss während eines Theaterstücks und dann haben auch Leute oft eine Orientierung, wie weit sind wir schon zeitlich fortgeschritten, wenn sie die Musik auch auf der Bühne hören und so weiter. Ne?
Mhm.
Zusätzlich ist natürlich, freut sich jeder, der ein Mikrofon in der Hand hält bei irgendwelchen Lesungen, Sonderveranstaltungen darüber, dass er sich hört auf der Bühne und Genau, also wir haben das irgendwann mal fest installiert, weil wir nicht immer was stellen wollten. Und das ist natürlich dann nur mal ein Cent aufgedreht und dann hat man natürlich schon die ganze Bühne ganz gut abgedeckt mit einem Monitoring, ohne dass man was aufbauen muss. Die sind auch dezent versteckt, also die sieht man aus dem Saal auch nicht. Die kommen dann von der Seite und von oben. Und das ist halt einfach nur so reingebaut, damit man mal schnell was hat. Genau.
Ja. War dann in ihr Monitoring überhaupt mal ein Thema?
Das ist schon ein Thema, ja. Also wir haben schon natürlich größere musikalische Geschichten, haben wir auch schon mit In-Ear-Monitoring gefahren. Da gibt es dann aber das Problem, das kann man halt als einzige Person an einem Abend nicht machen. Also da braucht man halt wirklich einen Monitormischer, da musst du alle Input-Signale splitten, was ja mit der Hand relativ einfach ist mittlerweile. Aber dann braucht man schon einen Mischer auf der Bühne, der sich nur ums In-Ear kümmert. Allein auch wegen der Menge an Outputs und auch alleine, weil es totaler Stress ist, wenn man irgendwie 12, 15 In-Ear-Monitorings hat und sich neben FOH-Sound auch noch um die Mischung von einem In-Ear-Monitoring kümmern muss. Das ist schon sehr aufwendig. Wenn wir das machen, dann halt mit mindestens zwei Personen pro Abend. Genau.
Jetzt ist ja Immersive Audio im Live-Bereich immer mehr ein Thema. Du hast eben auch schon Tracking angesprochen. Inwieweit macht ihr das schon?
Tracking machen wir, würde ich gerne machen, machen wir gar nicht. Wie eben kurz angerissen, wir sind ein Privattheater, das heißt, wir müssen auch ein bisschen auf das Geld gucken. Wir kriegen natürlich Förderung, aber eigentlich sind wir eine GmbH und die Null muss stehen am Ende. Das heißt, ich würde mir total gerne hier ein Immersive-System reinhängen plus irgendwie automatischem Tracking an jedem Schauspieler. Aber das ist erstmal, glaube ich, in der nächsten Zeit nicht erschwinglich. Also ich weiß von großen Bühnen oder tatsächlich auch so von Sommerfestspielen, die es jetzt gibt, die halt wirklich da sporadisch solche Sachen aufbauen. Aber es ist für mich hier am Haus erstmal, ich glaube, auch so kostentechnisch leider weit weg.
Mhm. Ja, da gab es ja auch eine Episode von Klaus und mir auf der Lied X. Nee, Quatsch. Ich habe dann alleine gemacht, ne? Mit Martin Rieger.
Ja, die war cool.
Hier war echt ganz geil zum Thema Immersive im Live-Bereich. Da haben ja auch viele Hersteller und Aussteller sich dazu geäußert, ihre Produkte vorgestellt. Gibt es ja auch die unterschiedlichsten, wie soll man sagen, Interpretationen von dem Wort Immersive. Ne? Du hast es ja eben auch schon angesprochen. Welche Rolle spielt dann trotzdem bei der Beschallung das Thema Ortung? Weil ihr habt wahrscheinlich ein Stereo-Setup, würde ich jetzt einfach mal behaupten, irgendwie eine Stereo-Mikrofonierung auf der Bühne. Wenn ihr dann Panning links, rechts habt und der Schauspieler wandert?
Wir machen natürlich schon in irgendeiner Art immersive Sachen, dadurch, dass wir natürlich überall Lautsprecher haben und Lautsprecher stellen können. Also wir können schon ein Flugzeug drüber fliegen lassen von links nach rechts oder von vorne nach hinten. Das funktioniert natürlich schon, aber es geht dann nicht über irgendwelche Immersive Controller, sondern der Immersive Controller ist dann wahrscheinlich Ableton Live, wo man halt so diese Sachen sich dann zusammenbaut. Aber sonst ist es natürlich, das wird dir wahrscheinlich jeder erzählen, der so live ein bisschen was macht, ist es mit dem Panning auch schwierig, weil du natürlich ganz viele Leute hast, die nicht im Sweet Spot sitzen. Ne, wenn du jetzt einen Schauspieler hast und pennst den nur nach links, werden die Leute, die rechts im Zuschauerraum sitzen, den halt einfach nicht mehr hören. So, das ist halt erstmal das große Problem mit Panning. Das kann man natürlich dadurch umgehen. Also was natürlich ein Weg ist, das zu umgehen, ist, dass du das mit Laufzeiten machst, dass du halt den Kanal doppelst und den halt auf der Seite, wo er weniger sein soll, gibst du ein bisschen mehr Delay, sodass er halt aufgrund des Haas-Effektes erstmal die Ortung aus der einen Seite hat und dann auch auf der anderen Seite ist. So, das ist natürlich eine Möglichkeit, das zu umgehen, ja. Aber das ist, wenn er denn nach rechts wechseln würde, dann müsstest du natürlich Delay-Zeiten direkt anpassen, was natürlich auch schwierig ist, ne?
Okay. Gibt es denn zu diesem Thema noch irgendwas speziell, was wir vergessen haben? Ne? Ich merke gerade so, wir sind ja eigentlich Typen, die hier zu Hause sitzen, Home Recording machen, manchmal irgendwo was aufnehmen und so, also eigentlich eher so aus dem Studio kommen. Ja. Deshalb gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht zum Thema Beschallung oder Mikrofonierung auch vergessen haben, was wirklich eine große Herausforderung ist oder einfach eine wichtige Instanz?
Ich glaube, vergessen nicht wirklich. Also der Unterschied an einem Theater ist natürlich, ich habe natürlich auch zu Hause ein kleines Studio und da ist halt alles fertig. Da setzt man sich hin und macht es an und dann läuft es. Und dann sitzt man an seinem Rechner und macht ein paar Aufnahmen. Hier ist man natürlich ganz oft in einer Situation, wo man sich schnell Lösungen überlegen muss für irgendwelche für irgendwelche Sachen, die passiert sind oder mhm. Oder irgendwas aufbauen muss und so. Und das ist ja, das ist schon nicht immer so einfach.
Okay. Das
ist halt das so der Unterschied zu einem Studio auf jeden Fall, ja.
Wie viele Leute arbeiten in deiner Abteilung?
In meiner Abteilung sind wir jetzt zu fünft. Genau, zu fünft.
Okay, und ihr regelt Licht und Ton?
Nee, Licht. Klar. Mit Licht habe ich nichts zu tun. Licht und Video.
Ach, Video.
Ton und Video,
ja. Also ihr regelt dann Video und Ton im Alleingang.
Genau. Okay. Ja. Also es ist halt so, dass ich die Stücke einrichte und dann das über, dann wird natürlich, muss ein gutes Textbuch geschrieben werden, wann wird welche Cue gefahren und so, und dann arbeite ich halt die anderen Kollegen ein, die dann übernehmen. Also ich bin natürlich nicht jeden Abend hier, eher im Gegenteil, ich ziehe mich immer mehr aus dem Abenddienst jetzt zurück. Und die anderen Leute sind dann abends hier und fahren abends die Vorstellung, nachdem es eingerichtet wurde. Okay.
Ich weiß nicht, Automationen, spielt das irgendwie eine Rolle?
Ja, ja, total. Also ich weiß nicht, was du jetzt genau meinst mit Automationen, aber es gibt natürlich
während der Show irgendwie Automation jetzt mal abseits des Sounddesigns, wozu wir ja gleich dann noch kommen wollen.
Ja, natürlich. Also du hast natürlich immer, die einfachste Automation ist halt ein Fade-in, Fade-out. Die Geschichten, die du machst, dann in so einer Theaterproduktion. Das Problem bei so Fade-ins, Fade-outs sind halt, dass du immer eine extra Cue dafür bauen musst. Du weißt halt nie, wann es ist. Du kannst jetzt nicht sagen, nach 3 Minuten Lied, mach jetzt ein Fade-out, sondern du musst den Fade-out machen, wenn der Vorhang aufgeht. Mhm, yeah. So, das heißt, du musst halt schon diese ganzen Automationen schreiben und dann versucht man halt auch so zum Beispiel so ein Fade-out relativ schön zu machen. Ich mache es zum Beispiel immer so, wenn wir jetzt eine normale Umbaumusik haben, Vorhang ist geschlossen und die Musik läuft und dann geht der Vorhang auf, dann versuche ich halt immer ein Fade-out auf die Bühne zu machen. So, das ist halt, dass der Fade-out auf der Bühne länger ist als auf der PA, sodass die Bühne langsamer verschwindet, soundtechnisch. Ah. Das ist zum Beispiel so eine Automation. Oder ich mache es auch ganz gerne bei einem Fade-out, dass ich zusätzlich die Höhen mit rausnehme. Mhm. Also nicht nur die komplette Lautstärke runternehme, sondern einfach auch ein High-Cut mit reinfahre oder so. Das sind so die einfachsten Automationen. Dann gibt es natürlich auch so,
Das klingt so, als würdest du das trotzdem dann auch von Hand machen und wäre jetzt nichts irgendwie vor.
Das ist in Ableton programmiert dann.
Das ist dann doch in Ableton programmiert.
Genau, das ist in Ableton. Also wenn wir hier nur Musiken haben, fasse ich abends keinen Fader an. Das ist alles in Ableton. Genau.
Ach, spannend. Ja, dann lass uns doch mal zum Thema Sounddesign kommen. Ist das was, wo du dich ja an manchen Stellen dann auch so ein bisschen kreativ auslassen kannst? Hast du die Möglichkeit dann auch mal für Theaterstücke selbst was zu machen?
Total, ja. Also wie eben schon erwähnt, ist es natürlich, größere Theaterstücke sind meistens begleitet von einem Musiker. Alle anderen Geschichten müssen halt von mir kommen. Wenn die Regie möchte, dass hinten links ein Hund bellt, muss dann Hund bellen. Und dann ist es halt meine Aufgabe da, den Hund hinzubekommen. Hin und wieder mache ich auch kleine Kompositionen, wenn es gewünscht wird, für irgendwie das Haus, für Social Media oder so. Das ist dann aber rudimentär, ein paar Klavierakkorde. Also ich schreibe da jetzt keine Top-Hits. Aber so, das kommt schon vor, dass ich dann auch mal vor Cubase sitze und ein bisschen was arrangiere und halt auch, wie gesagt, auch Sounddesign mache. Ne? Das ist natürlich das, was gewünscht wird für eine Produktion, muss ich dann bauen und machen. Ja, klar.
Ja, krass. Und du arbeitest dann, hast gesagt, mit Cubase, aber auch mit Ableton.
Genau, also zum Produzieren arbeite ich mit Cubase, weil immer schon irgendwie da reingewachsen und da hängen geblieben und super Programm, komme ich gut mit klar, und für zum Live-Fahren nutze ich Ableton. Also wird halt alles in Ableton ist halt der Vorteil, man hat halt diese schöne Session-View, wo halt die Clips drin sind, und da ist auch so, die Optionen, die Routing-Optionen sind halt großartig, und also es gibt Vor- und Nachteile bei Ableton, man muss ein paar Tricks drauf haben. Irgendwie. Ich arbeite zum Beispiel immer in 240 BPM in Ableton. Mhm. Das hat ganz einfach den Grund, weil Ableton kein Zeitlineal hat, wenn diese Tracks gewarpt sind, dann läuft es nur in Takten. Mhm. Und man hat halt in der Theaterwelt, wird einem dann halt schnell mal gesagt, mach mal in 10 Sekunden Fade-Out. Mhm. Du hast aber dann nur Takte. Das heißt, du musst wieder irgendwie selber mit einer Stoppuhr daneben sitzen und es ständig verändern. Oder du stellst halt deine BPM auf 240, dann hast du nämlich, ist da nämlich ein Takt eine Sekunde lang.
Aha, clever, okay.
Genau, das ist so ein...
Das ist habe ich auch eben im Kopf ausgerechnet.
Das ist so ein Workaround dann, weil ja, halt bei Alien... Ja, das, also ich weiß, vielleicht haben sie es in der 12er-Version jetzt geändert, ich habe sie vor 2 Tagen erst drauf gespielt, aber genau, das ist halt so ein Workaround. Oder was ich halt auch immer mache, ist, dass ich eine Controllerspur habe, also pro Lautsprecher eine Controllerspur. Ich habe eine Audiospur und eine Controllerspur in Ableton, um halt dann auf dieser Controllerspur genau diese Automation zu machen, über die wir gerade gesprochen haben. Das heißt, auf der ersten Spur läuft das Audio-File, das wird geroutet in die nächste Spur und in dieser Spur sind halt stille Audio-Files, auf denen ich dann Automationen schreibe. Mhm. Also Fade-In, Fade-Out, irgendwelche Filterautomationen, irgendwelche Sends und so weiter. Das sind dann so. Also es ist immer eine Audiospur, eine Controllerspur.
Ja, sehr cool. So, ich bin gerade ein bisschen.
Habe ich das deutlich genug erklärt?
Doch. Ich bin aber gerade so ein bisschen mindblown tatsächlich, dass diese Verknüpfung 240 BPM ist ein, da ist ein Takt eine Sekunde, die ist mir vorher tatsächlich noch nie aufgefallen, weil ich kenne zwar dieses Ding, die Standardauflösung ist ja in der Regel 120 BPM in der DAW und dann weiß ich, okay, eine Viertelnote ist eine halbe Sekunde, aber ich habe noch nie weitergerechnet und einfach mal gesagt, okay, dass man so hinkriegt, dass halt ein Takt eine Sekunde lang ist, das ist ja genial.
Also es funktioniert natürlich nur, wenn du keine tempo-gesynkten Sachen machst,
ja. Das ist klar. Ne? Ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal über das Dante-System sprechen, was ja eigentlich dann so das ganze Routing-Herz des Theaters ist. Erstmal die Frage, seit wann habt ihr das und wieso habt ihr euch dafür entschieden?
Also wir haben irgendwann... sind wir dazu übergegangen, ich habe gesagt, ich muss einfach unbedingt mal im Zuschauerraum sitzen und wir haben früher riesengroße Multicores gezogen mit dicken Harting-Steckern und was weiß ich, also natürlich auch quer durchs Haus, wir müssen natürlich über 2 Stockwerke und so weiter und da haben wir irgendwann gesagt, es muss halt verbessert werden und irgendwann müssen halt Dinge erneuert werden und dann haben wir dann direkt Netzwerkkabel gelegt, erstmal nur von der Regie in den Zuschauerraum und das hat sich dann immer erweitert und genau, wir hatten natürlich dann während Corona viel Zeit und wenig zu tun. Und dann haben wir während Corona dann entschieden, dass wir das komplette Haus Dante-mäßig erschließen. Also es ist jetzt so weit, dass Mikrofonvorverstärker auf der Bühne stehen und dann über Netzwerkkabel auf das System gehen. Das Pult ist hier, ich weiß nicht, 70, 80 Meter entfernt, beziehungsweise die Regie. Und hier wird es dann natürlich im Pult verarbeitet und dann wieder über Netzwerk bei uns in den Keller geschickt, wo die DA-Wandler dann stehen und dann geht es aufs Amping und auf die Lautsprecher. Und somit ist halt, mittlerweile haben wir fast überall im Haus Netzwerkdosen verbaut. Das heißt, ich kann mich mittlerweile einfach mit meinem Laptop in den Zuschauerraum setzen und halt eine komplette Show nur noch mit dem Laptop fahren, wo ich halt früher ein analoges 30-Kanal-Pult, 10 CD-Player und 50 Kilo Multicore gebraucht hätte. Also das ist halt schon echt ein schönes System. Das ist, also jeder, der drüber nachdenkt. Ich glaube, es ist auch fürs Studio, ich weiß, beim Studio gibt es noch andere Lösungen, aber ich glaube, so auch für Studios ist Dante ein ziemlich gutes System.
Genau. Also nur mal zur Erklärung, es ist halt Audio über ganz normales Netzwerk, ne?
Genau. Digital Audio Network, ich weiß nicht, wie es weiter.
Ja. Wie viele Kanäle sind das? 64 hin und zurück, oder?
Bei uns, ja, es kommt halt darauf an, was du für Geräte hast. Ne? Also ich habe hier im Haus haben wir 3 Mikrofon-Vorverstärker, die sind, alle 3 sind 16-8, also 16 rein, 8 raus. Also haben wir 48 Kanäle, können aber natürlich noch mehr. Also es geht halt, bis Pult kann, glaube ich, 64 rein, raus. Genau, und dann die Soundkarte, die Dante Virtual Soundkarte, das ist ja auch das Schöne, man hat halt für den Rechner eine virtuelle Soundkarte. Man braucht kein extra Gerät und da kann man halt einfach in einem Pulldown-Menü einstellen, wie viele Kanäle man will. Angefangen bei 8x8 bis 128x128 oder so und dann kann man sich halt auch alles dahin routen. Ja, ich glaube, das Pult kann 64 rein, raus, das ist so. Aber das langt auch auf jeden Fall für unser Haus. Das ist schon eine Menge. Also früher hatten wir 16 Wege von der Bühne.
Ich muss zugeben, meine Dante-Bekenntnisse sind extrem beschränkt. Muss ich ein Dante-Setup von einem normalen, ich nenne es mal Daten-LAN, muss ich das trennen oder kann sich das auch ein gemeinsames Kabelweg oder Switch-Setup sharen?
Das kann sich das schon scheren. Man muss auf jeden Fall sicherstellen, dass es eine Gigabit-Anbindung ist. Mhm. Und Dante ist da relativ gut gestrickt, was so QoS, also Quality of Service, die Pakete, die Audiopakete werden vorgelassen in einem Netzwerk. Man könnte auch, ich würde es nicht unbedingt machen, man könnte aber auch irgendwelche anderen Dinge über das Netzwerk senden. So. Mhm. Also wichtig ist halt diese Gigabit-Verbindung, sonst meckert das Netzwerk. Es ist schon möglich, ja. Mhm. Also ich kann auch immer empfehlen, wenn du was lernen möchtest, es gibt bei Ordinate gibt es umsonst diese Dante Certifications. Da kann man halt Schulungen machen, was dieses Dante-System, es gibt 3 Level und die sind halt komplett umsonst und du bist halt hinterher Dante Certificated. So. Also ich habe irgendwie vor kurzem mal alle 3 durchgespielt, das ist schon sehr spannend, was man da lernt. Also ich habe auch wirklich noch eine Menge gelernt, was Netzwerke und Audio über Netzwerke angeht.
Okay, das ist ein Megatipp. Okay, das werde ich
oder
machen.
Oder, ich habe noch einen Tipp. Oder ihr kommt zur LeadCon.
Ich wusste, dass das kommt.
Wo, Holger Wiesenberg von Ordinate ein Deep Dive gibt und erklärt, wie man so ein Dante-System eben managed. Und ja, während der LeadCon gibt es sowieso noch ganz, ganz viele weitere Workshops und Panels rund um das Thema Live und Entertainment Technology. Also schaut mal vorbei auf leadcon.com. Und ja, ich finde das Thema Dante tatsächlich wirklich ultra spannend. Also ich meine, du hast ja schon gesagt, hey, hier so eine Art Netzwerkkarte und ab geht's. Und das liefert dir ja halt auch in dieser Software, in dieser Routing-Matrix unglaublich viele Möglichkeiten, ja.
Ja, du kannst halt in alle Richtungen routen. Also sei es Unicast oder Multicast und du kannst halt, ich kann direkt von meinen Mikrofonvorverstärkern auf der Bühne, muss ich nicht zwangsläufig aufs Pult routen, sondern kann direkt irgendwie auf meinen Laptop routen oder parallel auf meinen Laptop routen und dann direkt auch eine Mehrspuraufnahme machen aus dem System raus und so weiter. Was ich tatsächlich auch wirklich sehr oft mache, wenn ich halt viele Mikrofone auf der Bühne habe und keine Zeit habe, oft ist es so, dass Proben natürlich sehr eng sind und man hat nicht sehr viel Zeit für Soundchecks, dann nehme ich halt parallel auf und spiele mir das dann am Abend, wenn alle raus sind, spiele ich mir das dann wieder aufs Pult und mache dann am Pult halt nochmal für mich alleine im Zuschauerraum oft einen Soundcheck, weil ich ich halt die Möglichkeit der Mehrspuraufnahme habe in Dante während einer Probe. So. Das ist ja, zum Beispiel.
Ich finde das auch genial. Also in der WhatsApp-Gruppe würde jetzt jemand fragen, hast du schon einen Klangvergleich gemacht? Aber
mit was?
Zwischen Dante und normalen Multicore-Kabel. Aber dieses Thema lassen wir jetzt. Ja. Gab schon diese Woche die gelbe Karte in der WhatsApp-Gruppe. Okay. Viele liebe Grüße an den Dingen. Genau, ich frage mich, wann sich das auch im Studio immer mehr etabliert. Ich meine, auch für mich, also ganz ehrlich, so im Home-Studio so ein Dante-System zu haben, wäre eigentlich auch geil. So, dann kannst du irgendwie, hast du dein Haus mit einem Netzwerk ausgestattet und dann kannst du überall mal irgendwo was recorden, egal ob in der Küche, kannst vielleicht das Badezimmer als Heilraum nutzen oder was weiß ich. Ja, da kannst du auf jeden Fall die spannendsten Sachen machen. Also natürlich jetzt,
das Problem ist, es gibt noch keine kleinen bezahlbaren Geräte dafür. Ne? Es sind immer die großen Interfaces mit Dante dann.
Ja, ich weiß nicht, ne? RedNet von Focusrite ist da ja relativ gut aufgestellt. Mhm. Ne? Da habe ich noch gar nicht geguckt. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile auch kleinere.
Also die Preamps, die ich nutze hier, die 16 rein, 8 raus, kosten unter 2000.
Okay. Aber es ist immer noch vierstellig. Für, ne? Also,
ja.
Ist noch nicht der Home-Recording-Bereich.
Nee, klar, aber grundsätzlich finde ich das echt, also ich meine, du richtest dir ein neues Studio ein, Verkabelung, ey, bevor du da 1000 Multicores ziehst, also Multicore ziehst und was weiß ich, was du da nicht alles noch an Technik brauchst, ziehst du Netzwerkkabel und hast direkt 64 Kanäle, das ist natürlich schon Wahnsinn.
Ja, eigentlich mehr, ne? Also 128 also, gehen auf jeden Fall, es ist halt abhängig der Geräte, ja.
Okay, ein Thema, was wir völlig irgendwie übersprungen haben, aber Zeus Hudson auf Instagram fragt danach, könnte man in der Regie Shows mitschneiden?
Ja, klar. Ja, natürlich. Also dadurch, dass es natürlich ganz viele, wie eben erklärt, Mikrofone im Zuschauerraum gibt, ist es überhaupt kein Problem, das irgendwie aufs Pult zu geben, beziehungsweise auf einen Rechner zu geben. Und man hat natürlich auch, das passiert halt auch, man kann ja in Ableton direkt auch während man ausspielt, aufnehmen. Werden halt aus dieser Session-View werden halt alle Spuren aufgenommen. Das habe ich durchaus schon gemacht, dass ich dann mehrere Atmo-Mikrofone aufgenommen habe, plus die Ableton Session und das hinterher dann mir zusammengemischt habe und so den Theaterabend dann audiomäßig am Start habe.
Okay. Werden dann auch so Mitschnitte mal veröffentlicht oder so? Macht ihr solche Produktionen dann auch?
Nee, also wir haben während Corona natürlich so ein paar Geschichten gemacht, aber dass es so wirklich veröffentlicht wird. Also es gibt immer einen Trailer zu unseren Stücken. Mhm. Der wird dann, der läuft dann auf YouTube, glaube ich, und ich weiß nicht, ob noch auf anderen Kanälen. Genau, das ist so. Aber da kommt eine externe Firma, die nimmt es dann auf. Die kriegen dann oft auch, wenn ich mikrofoniert habe, kriegen die oft eine Summe von mir. Also klemmen sich dann hier irgendwie mit einem Zoom ans Pult, nehmen eine Summe mit und dann fahren die nach Hause und zwei Tage später haben wir dann einen fertigen Track. Das ist halt, ist extern vergeben. Es funktioniert aber sehr gut.
Okay. Ja, cool. Dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage zu diesem Thema. Warte auf den Kollegen, ja, der die Bildregie übernimmt.
Der Kollege macht schon, ja.
So. Ey, letztens war das so, dass letztens haben wir den Gast groß gemacht, aber im Video auf YouTube war ich groß plötzlich und der Gast ganz klein. Mhm. Das war irgendwie strange.
Na, gucken wir mal, wie es diese Woche ist.
Wir gucken, wie es diese Woche ist. Genau. Du hast jetzt schon gemerkt, ne, wir kommen ja klassisch aus dem Studio und haben von live einfach wirklich null Ahnung. Also ich mache demnächst mit Mothergrid den Podcast und Streaming mache ich bin ich als Co-Host unterwegs dann in dem Live-Bereich. Das war jetzt für mich mal so ein bisschen so Vorfühlen. Wir haben das Thema ja auch ganz wirklich nur oberflächlich angerissen aus unserer Thematik raus. Aber erklär doch mal, was kann man als Audio-Engineer, der aus dem Studio kommt, aus der Arbeit im Theater lernen?
Schnelle Entscheidung, glaube ich. Dass man halt wirklich, also oft ist es ja so, dass wirklich während der Show irgendwas passiert, was nicht sein soll. Und dann muss man halt schon sehr schnell entscheiden, was ändere ich jetzt oder wie kriege ich das schnell wieder gerade gebogen irgendwie. Sei es irgendwelche Mikrofone fallen während des Live-Dings runter oder so. Man muss schon sein Material und seine Arbeitsweise sehr gut kennen, um dann wirklich schnelle Entscheidungen zu treffen, um halt entweder schnell eine Probe stattfinden zu lassen oder um Unfälle zu kaschieren oder was weiß ich, da ist man schon schnell dabei. Und es gibt halt auch, ich finde halt, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Zeit, wo ich am SAE war, im Studio ist es immer alles richtig schön clean und es funktioniert und die Kabel liegen ordentlich. Und es ist natürlich auf so einer Bühne, ist es schon mal ein bisschen was anderes. So, ne? Da muss man schon irgendwie mal andere Lösungen finden, weil gerade der eine Weg nicht funktioniert und man schnell einen anderen braucht. So. Oft ist es halt auch so, dass viele Leute auf einen warten, wenn man eine große Produktion hat. Da muss man schon in der Lage sein, gute und schnelle Entscheidungen zu treffen.
Willst du sagen, wir Studio-Menschen sind zu penibel und verwöhnt?
Na, glaube ich nicht. Das ist natürlich auch schön. Also so eine Arbeitsweise ist natürlich auch schön. Ne? Also ich habe aber schon... Naja, ich habe heute ein weißes T-Shirt an. Ich weiß, dass es wird. Ich werde nicht so weiß nach Hause gehen, wie ich heute Morgen gekommen bin, auf jeden Fall.
Wo ist der schwarze Kapuzenpulli? Ne?
Ja, genau. Ich habe mich irgendwann davon entfernt, immer nur schwarz zu tragen im Theater. Das hat dann auch genervt.
Okay, ja, cool. Dann danke dir.
Sehr gerne.
Ja, dann würde ich sagen, können wir das Thema abschließen und ich übergebe an den Kollegen, der weiter mit den Typfragen macht.
Genau, diese Woche in einer etwas verkürzteren Variante und lieber Alex, du kennst wahrscheinlich unsere Typfragen. Ich stelle immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden, musst aber nichts begründen. Mac oder PC?
PC.
1176 oder LA2A?
LA2A.
Analog oder digital?
Digital.
Dann natürlich die alles entscheidende Frage. Mal gucken, wie sie im Theater gelöst ist. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
Vor, erstmal.
Und dann machen wir abschließend noch, auch interessant, wie ist es im Theater, 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
48.
Super, danke dir.
Gerne.
Ich glaube, wir sind so eine Stunde hinter der normalen Zeit.
Ja, es ist halt alles etwas zügiger heute, weil wir unter Zeitdruck stehen, aber... Ist halt
das ist aber eigentlich auch mal spannend. So mal einfach. Mhm. Genau, Workflow der Woche. Gibt es irgendein Tool, ein Workflow, den du in der vergangenen Woche oft genutzt hast?
Ja, ich kenne es schon länger. Ich habe es jetzt gerade wieder genutzt, weil wir natürlich gerade im Theater auch so viel Umbau-Update-Zeit haben im Sommer und so. Und Ich mag bei Windows dieses NetSatMan-Programm. Ich weiß nicht, glaube bei das man verwaltet Netzwerke. Also man klickt auf einen Button und sagt jetzt schnell die IP-Adresse in dem Netzwerk und dieses WLAN mit der IP-Adresse in dem Netzwerk. Mit einem Mausklick kriegt man das hin. Und ich bin halt irgendwie den ganzen Tag hier unterwegs mit dem Laptop und bin auf diesem Switch oder auf diesem Gerät und ständig muss ich irgendwas ändern, sei es irgendwelche Remote-Geschichten für WLAN. Und da ist halt dieses NetSatMan-Programm für PC großartig. Ich muss halt nicht in den Einstellungen wühlen. Ich glaube, beim Mac kann man da einfach Profile machen, da ist es ein bisschen einfacher. Aber beim PC muss man halt immer wieder in irgendwelche Netzwerkeinstellungen IP-Adressen ändern. Und dieses Programm macht einem das sehr einfach, wenn man da schnell Netzwerke wechselt.
Klaus, kennst du das?
Ich kenne es vom Namen her, ich habe es aber noch nie angefasst.
Okay, aber du brauchst es ja eigentlich in der Regel nicht, ne?
Nee.
Klaus Workflow ist, er hat Urlaub.
Ja, ey, das ist ein Spontan-Workflow eigentlich. Wir haben es öfters mal propagiert. Ich habe auch Anfang des Jahres groß rumgetönt von wegen, ich mache jetzt öfters Urlaub. Hat bis hierhin gedauert. Und das war jetzt ein Zeitfenster, was sich so spontan ergeben hat. Ich sag mal, wo es den Projekten und Kunden, die ich momentan habe, am allerwenigsten wehtut, weil ich einfach mal gerade 2 Wochen raus musste. Ich habe es nämlich körperlich gemerkt. Und jo. Das ist jetzt quasi seit dieser Woche so und ich merke irgendwie, es ist so eine, ich bin total erschöpft momentan wirklich einfach so. Also obwohl ich jetzt halt sehr viel schlafe und einfach nur wirklich rumhänge. Nein, du merkst einfach jetzt, also das ist glaube ich auch der Effekt, warum Leute oft, wenn sie aus der Arbeit in den Urlaub gehen, erstmal krank werden. Weil der Körper irgendwie dann so loslässt und du merkst einfach erstmal, wie anstrengend das war bis hierhin. Und ja. Aber ich merke jetzt einfach so, das war jetzt mal nötig und ja, nächste Witzig. Woche ist dann ja, wahrscheinlich so, da geht das dann wieder hoch.
Ja, mich hat die Episode von letzter Woche auch so ein bisschen da angeregt, ja. Ne? Mhm. Mir darüber Gedanken zu machen. Wir haben letzte Woche mit Philipp Schwer über Mental Health und was war es noch? Über Mental Health gesprochen.
Das reicht schon.
Und da war auf jeden Fall das auch ein Thema. Ja, mein Workflow der Woche ist, ich hatte zum Testen hier den Icon P1M, also ein DAW-Controller mit 8 Fadern, einer schicken Transportsektion. Dazu gibt's auch ein zusätzliches Display, das D4T. Der Controller liegt bei 598 €, das Display liegt bei 189 €. Und was ich ja spannend an dem Ding fand, war, es gibt so einen Touchscreen, der in 16 Felder unterteilt ist und jedes Feld ist eine eigene Taste und diese Tasten können dann eben mit unterschiedlichsten Funktionen belegt werden. Und das ist echt irgendwie ganz geil. Es gibt dann auch verschiedene Layer, die man da programmieren kann. Und was auch ganz cool ist, du kannst halt für 3 unterschiedliche DAWs Presets anlegen. Also wenn du zwischen unterschiedlichen DAWs hin und her switchst, so früher musstest du ja immer dann diese ganze Mackie-Control-Geschichte vorher machen und so. Und das ist jetzt alles irgendwie über Tasten geregelt, zumindest bei Icon. Das finde ich echt ganz witzig, ganz praktisch. Ich meine 598 €, ich glaube der Faderport liegt ein bisschen drunter. Da könnte man jetzt sagen, da ist das Display auch integriert, aber in der Kombination hat es für mich echt schon ein gutes Bild gemacht. Ich meine, die Marke kommt aus Hongkong, hat jetzt nicht so den geilsten Ruf, glaube ich. Ich weiß nicht, Klaus, was hältst du von Icon? Hast du schon gehört?
Es hat, glaube ich, so einen leichten Low-Cost-Flair, aber die gehen ja auch von bis. Ne? Die haben noch eine etwas günstigere Controller-Reihe und die haben noch eine teurere oben drüber.
Genau, also bisher, also ich muss sagen, ja, bei diesem kleinen, wie hieß der denn? Nano-Control, glaube ich.
Ja.
Der ist irgendwann mal so ein Button abgegangen, aber jetzt die Verarbeitung von dem P1M kann man echt nichts sagen.
Ja.
Also Fader laufen auch ganz rund, aber ja, kann man sich, also wenn man sich überlegt, einen DAW-Controller anzuschaffen und jetzt nicht irgendwie so die üblichen zu kaufen von Avid, von Presonus oder so, dann kann man sich das Ding auf jeden Fall mal anschauen.
Ich hatte letztes Jahr auf der NAMM so ein bisschen auf den Geräten rumgedrückt, die sie da stehen hatten und es war also für diesen kurzen Eindruck, den ich da machen konnte, fühlte sich das alles gut an. Ne?
Ja, das kann man machen. Okay, machst du weiter?
Jawohl. Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und lieber Alex, hast du einen Referenztrack, bei dem du sagst, der ist entweder besonders toll gemischt, gemastert, hat vielleicht ein spezielles Songwriting oder ein besonderes Sounddesign? Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
Ich habe tatsächlich lange drüber nachgedacht und ich bin dann bei einem Track hängen geblieben, den ich jetzt vor kurzem oder immer mal wieder in einer Ballettproduktion habe, mit der ich oft unterwegs bin. Und das ist so der Abschluss von dem Abend. Und ich fahre es wirklich tierisch laut im Zuschauerraum. Ich bin immer so, wie laut kann ich noch, bis die ersten Leute irgendwie sich umdrehen. Und der Track ist total irre. Es ist überhaupt nicht die Musik, die ich höre, aber es ist Bohemian Rhapsody von Queen.
Okay. Okay.
Und der ist, ich glaube, Mitte 70er Jahre. Und was da so abgeht, wie der gemischt ist, was im Stereo abgeht, wie der Bass klingt, das ist unglaublich. Es ist ein wirklich großartiger Track.
Ja, diese Details, die man raushört. Ja, ne?
Genau.
Ich habe neulich mal auf einer anderen Anlage gehört. Ey, dann sind mir auch wieder Elemente aufgefallen, die ich vorher noch nie gehört habe. Das ist echt krass. Oder Kopfhörer. Wenn man es über Kopfhörer hört, da fallen einem Elemente auf und man sich denkt, hä, what, wo kommt das jetzt her?
Ja.
Das ist total spannend, ja, weil ich habe gerade irgendwie gedacht, so Bohemian Rhapsody muss doch eigentlich schon auf der Playlist sein, aber ist es nicht. Another One Bites the Dust ist drauf, aber der noch nicht. Sehr gute Wahl. Perfekt.
Mega. Ich hätte jetzt auch gedacht, aber wolltest du die nicht umbenennen?
Die ist umbenannt.
Ist jetzt, heißt jetzt Studiosofa.
Die Playlist heißt jetzt Studiosofa Referenztracks, weil sie hieß vorher, glaube ich, Sound and Recording Referenztracks oder sowas. Und ich hatte jetzt mehrfach gehört, dass sie nicht gefunden wird, weil die Leute einfach nach Studiosofa gesucht haben.
Okay. Ich habe dabei Bennett mit dem Song, oh Gott, Voix sur ton chemin. Ist so ein Elektro-Track. Ich weiß nicht, ihr habt den bestimmt alle gehört, läuft überall rauf und runter mit diesem Stutter-Kinderchor. Klaus, weißt du schon, welchen Track ich meine?
Nee.
Nee?
Nee.
Musst du den mal reinziehen. Ich finde den eigentlich echt ganz geil.
Mhm.
Die Kick schießt halt echt wie so ein Maschinengewehr in den Gehörgang. Der Song dauert auch gar nicht lang. Es ist, glaube ich, weil ich nur auf diesem Refrain aus diesem Kinderchor, entweder mit oder ohne Stutter-Effekt. Aber ich finde ihn echt ganz geil. Also kann man sich mal reinziehen.
Vocals mit Stutter-Effekt sind momentan dein Ding. Hattest du doch letztens auch schon, ne?
Total, ne? Ist mir dann auch aufgefallen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der Track hieß. Ich lass mal. Oh Gott. Müssen wir hier für jede Woche eine überlegen. Ey, du guckst immer deine 80er-Jahre-Playlist. So, was, okay, Klaus, was hat Klaus in der Jugend gehört? Playlist.
Genau.
Und ich versuche immer zwischen 80s und aktuellen Produktionen hin und her zu springen.
Genau, ich habe aus den 80ern mitgebracht Deutsche Origin von Swedish House Mafia. Ja, gut. Nee, wir sind doch 2012. Das war die letzte Single, bevor sich Swedish House Mafia dann mal für ein paar Jahre aufgelöst hat. Und ich glaube, es ist einer so der EDM-Festival-Tracks schlechthin und ja, so eine Hymne des Genres gewesen. Es war eigentlich zu dieser Zeit, da war ja auch Avicii zum Beispiel groß, wo diese Songs entstanden sind. Du hast einen sehr cleanen Strophenpart, in der Regel mit einem Sänger, auch so ein bisschen Gitarren-Background, die Dance-Elemente sehr zurückgefahren und dann hast du halt diesen riesigen Refrain, alles so ein bisschen melancholisch angehaucht und dann kommt der Drop und ab geht's. Also das ist eigentlich, glaube ich, so wahrscheinlich der allergrößte Hit von diesen Songs, die es da so gab. Und was ich interessant fand, das habe ich jetzt auch nur erst gelesen, als ich den Wikipedia-Artikel nachgeschaut habe, der ist gar nicht ursprünglich von Swedish House Mafia, sondern basiert auf einer Idee von John Martin und Michel Citron, weil keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, die das Ganze so als so eine Art Indie-Pop-Song-Idee schon mal hatten und sind dann halt in Kontakt mit Swedish House Mafia gekommen und dann wurde das erst zu dem, was es jetzt ist.
Ja, spannend. Ja, Alex, dann sind wir jetzt schon am Ende angelangt. Wo findet man dich denn? Bist du bei Social Media unterwegs? Oder wo findet man das Theater?
Also man kann natürlich nach Ernst Deutsch Theater auf allen möglichen Social Media Kanälen suchen. Da ist auch, ich glaube, da passiert auch eine Menge. Ich bin auch bei Instagram unter, wie habe ich das jetzt, alex.x.audio. Aber es lohnt sich nicht wirklich. Ich muss mich ja auch nicht selber verkaufen. Ich bin ja einfach Angestellter.
Okay.
So, aber da gibt es ein paar Urlaubsfotos, aber viel mehr auch nicht.
Perfekt. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast und hier so uns einen Blick hinter den Vorhang gewährt hast.
Ja.
Und ich hoffe, es war für dich auch, hat dir auch Spaß gemacht. Und wir haben, glaube ich, jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass es gar nicht so Deep Dive-mäßig war und quasi so Basics jetzt mal angerissen haben. Aber ich glaube, mehr können Klaus und ich nicht liefern.
Ja, ich hätte noch ein bisschen mehr erzählen können, auf jeden Fall. Oh, alles gut.
Das heißt, super. Wir laden dich nochmal ein, wenn Klaus und ich uns während der Leadcon ein bisschen weitergebildet haben.
Ja. Ja, ich komme vorbei. Ich wohne um die Ecke.
Ach, geil, super.
Auf jeden Fall da.
Ja, ja, dann sehen wir uns da.
Sehr, sehr gut.
Ja, klar. Oder wir machen da nochmal eine Episode.
Na klar.
Alles klar. Ja, super. Cool, dann danke dir, ja?
Alex, vielen,
sehr
vielen
gerne,
Dank.
Sehr gerne.
Und mach's gut, euch. Bis dann.
Mach's gut.
Bye, bye.
Ciao. Ciao.
Tschüss.
Ja, super Typ.
Ja, absolut.
Ich habe echt so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl, ne, dass wir ihn so, es fühlt sich irgendwie so an, so als hätten wir ihn so abgespeist, oder?
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es war genug dabei. Und vor allen Dingen, es fühlt sich vielleicht auch bei uns deshalb so an, weil eben das Thema Theater und allgemein Live-Sound hier viel zu kurz kommt. Ne? Das ist halt.
Genau, Live-Sound wollten wir ja, ja mal ein bisschen mehr reinbringen. Mhm. Kam ja der Wunsch auch von Alex, deshalb hat er auch vorgeschlagen, dass er mal hier zu Gast kommt.
Ja.
Und wir haben jetzt die Chance einfach mal genutzt. Ne?
Genau.
Und ich fand es auf jeden Fall spannend, ist ja klar, ne? Ortung auf der Bühne. Dass man da nicht einfach links, rechts pennen kann, ist auch klar, ne?
Weil ja, es ist so offensichtlich, ne? Und dann ist es halt wahrscheinlich auch so einfach, weil es natürlich wie im Studiobereich so viele Unterbereiche wieder gibt, die wir aber noch nie so genau beleuchtet haben. Also sei es beispielsweise Dante. Ja, wir haben diese Episode vor 2 Jahren gemacht, ne? Aber trotzdem, das könnte man auch nochmal neu auffrischen, alles schöner und tiefer erklären. Oder eben halt, wie man so ein Live-Beschallungssetup aufbaut, plant, wie auch immer, ne? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und das kann man ja auch alles dann nur mal kurz anreißen.
Genau. Jo, dann Klaus und ich haben uns entschlossen, Offline-Modus und Aufreger der Woche und auch vielleicht auch irgendwann mal Gear Corner so ein bisschen in eins zu packen und nennen das jetzt Mixdown der Woche. Vielleicht müssen wir auch da so einen geilen Trailer machen.
Einfach. Vielleicht,
Mixdown
ja.
Mixdown der Woche.
Für genau.
Alle Kategorien einfach.
Das hat verschiedenste Gründe. Also einmal irgendwie, weil es schön ist, dass vielleicht so alles mal in mehr in so eine Art, ich nenne es mal Geschichtenrahmen zu packen, weil wir haben gedacht, irgendwie so dieses stoische Abarbeiten von Kategorien ist vielleicht ein bisschen steif, sondern es kann auch einfach mal sein, dass es halt so diese Sachen gibt, du hast mal keinen Aufreger oder sowas. Und dann kommt so, ja, hast du dich aufgeregt? Nee, nächster Punkt, ne? Sondern einfach jetzt. Ja,
frage ich aber auch jedes Mal, hast du dich aufgeregt?
Genau. Jetzt kann man halt einfach eine Geschichte erzählen, ne? Und da, so ergibt sich das dann halt flüssiger. Das andere ist eben, dass wir jetzt momentan irgendwie, wir haben geguckt, wie sieht es in den nächsten Podcasts aus, wie ist es zeitlich? Und da wir da zeitlich alle immer so ein bisschen knapper sind, kann man das so jetzt etwas dynamischer handhaben. Also das nur noch mal eben zur Erklärung. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal in den Mixdown der Woche ein. Was hast du denn gemixdownt?
Also mein Facebook-Account wurde ja gehackt vor ein paar Jahren.
Mhm.
Ich glaube so 1, 2 oder so. Und ich habe mich die ganze Zeit da versucht, darum zu kümmern, dass ich den Account wieder an den Start kriege. Hast halt einfach nicht geschafft. Ich bin gar nicht mehr bei Facebook unterwegs. Ich habe so auch gar nicht vermisst. Allerdings habe ich trotzdem so viele Kontakte einfach von früher dort, ne, so, das finde ich immer, und es ist halt auch wirklich so eine gute Erinnerung für Geburtstage, die ich halt grundsätzlich vergesse. Und irgendwie dachte ich dann halt, ach scheiße, komm, wenn das mit Facebook irgendwie nicht klappt, die kriegen es nicht auf die Kette, da den Account wieder herzustellen, dann gehe ich einfach hin und mache wieder einen neuen Account. Das habe ich jetzt gemacht. Dann werden mir auch tatsächlich genau die Leute angezeigt, die früher bei mir in der Freundesliste waren. So, jetzt kann ich eigentlich hingehen und jeden wieder anklicken.
Die Magie des Algorithmus.
Genau. Und jetzt ist dann immer so manchmal die Frage, boah, will ich den überhaupt in meiner Freundesliste haben? Klicke ich den jetzt überhaupt an? Oder interessiert mich überhaupt, was der macht? So. Und dann denke ich mir, ey, wenn ich irgendwann nochmal was mit dem zu tun haben will, dann kann ich den ja immer noch machen, so anklicken oder so. Weißt du, was ich meine? So, die Leute werden sowieso zu einer Figur einfach.
Ja.
Und dann denke ich mir manchmal so, wer ist das denn?
Ja.
Wir haben 15 gemeinsame Kontakte.
Mhm.
Also wahrscheinlich habe ich den schon mal irgendwo getroffen. Aber wer zur Hölle ist das?
Mhm.
Wahrscheinlich kenne ich den. Und dann gibt es ja auch die Leute, die man dann irgendwie so annimmt, weil sie irgendwas mit Tonstudio zu tun hat.
Genau.
Und dann wusste ich auch nicht mehr, hatte ich den schon mal als Kontakt oder so? Mhm. Und dann denke ich aber auch manchmal so, boah, das wäre eigentlich ein geiler Kontakt, aber erkennt er mich überhaupt noch? Kennt er mich überhaupt noch? Hat er überhaupt Bock, mit mir noch vernetzt zu sein? So, das ist gerade so. Hat jetzt überhaupt gar nichts irgendwie mit dem Thema zu tun, aber irgendwie finde ich das, war das Thema, was mich beschäftigt hat so in dieser Woche. Ne? So, soll ich da denen jetzt eine Anfrage schicken? Ich brauche Reichweite oder so? Oder sage ich jetzt, ey komm, es reicht mir, dass ich die Kontakte von früher irgendwie habe. Ne?
Ja.
Was ich halt auch mega schade finde, ist, dass diese ganzen Bilder nicht mehr da sind.
Ja.
Ich bin nirgends mehr vertaggt auf den ganzen alten Bildern, die ich gemacht habe vor, nicht, wann fing ich an? Ne?
Mhm.
2010 oder so fing das, glaube ich, an.
Mhm.
Also vor 14 Jahren habe ich da Bilder hochgeladen. So. Fand das immer geil. So einmal im Jahr kam dann dieses eine Bild, wo ich mit Freunden verschneit in Saarbrücken an der Saar stehe. So, es ist völlig verschneit, wir sind völlig voller Schnee so und solche Erinnerungen, muss ich sagen, die fehlen mir tatsächlich.
Ja, das kann ich verstehen.
Oder alte Chats mit Freunden so, ne?
Aber es ist lustig gewesen, weil irgendwann ploppte dann diese Nachricht auf, so, ja, hier, Marc Bohnen hatte ja eine Freundschaftsanfrage. Ich so, was? Waren wir nie Freunde auf Facebook? Was ist da los? Ne? Und dann, ach nee, da war doch mal was mit dem Account.
Ja, stimmt. Und dann haben viele mir auch geschrieben. Einer hat auch, Sebastian Blum hat auch geschrieben, wer sagt mir, dass du jetzt nicht der Bot bist, der das Ding gehackt hat. Fand ich ganz witzig.
Ja, stimmt.
Naja, du hast ja eh mal schon deinen Mixdown der Woche gemacht.
Genau. Ne? Bei mir gibt es nichts Spektakuläres außer Urlaub und das ist auch gut so.
Ja. Genau. Dann würde ich sagen, du machst jetzt noch eine Meldung und dann hast du doch wieder Urlaub, oder?
Dann habe ich wieder Urlaub, genau. Ich muss das Ding nur noch kurz dann hier ein bisschen bearbeiten und dann bin ich auch wieder draußen. Genau. Es gibt ein neues Mikro von Shure. Das SM4 reiht sich also zum Beispiel hier so etwas von der Nummer unterhalb des SM7 ein und hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun. Denn es ist ein neues Großmembran-Kondensator-Mikrofon und es erinnert mich optisch total an ein Mikro, ich weiß aber nicht an welches. Wenn du dir einfach nur mal die Form des Mikros anguckst, weißt du, was ich meine?
Ist das nicht dieses Sony?
Das kann sein. Es kommt mir einfach nur total bekannt vor. Aber ja, ansonsten, was groß erwähnt wird, ist, dass Shure hier diese von ihnen patentierte Interference Shielding Technology eingebaut hat. Das ist wie eine Art Popfilter, der da drin integriert ist. Wie auch immer das funktioniert. Und würde mich mal interessieren, warum es funktioniert. Interessanterweise sind auf den Bildern allerdings dann wieder Popfilter davor. Aber ja, müsste man mal testen. Verträgt bis zu 140 SPL. Das ist schon ganz schön, ganz schöne Menge. Und preislich finde ich das auch sehr, sehr attraktiv positioniert. Wir sind hier nämlich bei 229 Euro für das Mikrofon. Ich hatte sonst immer den Eindruck, dass Shure immer so ein kleines bisschen über den anderen drüber ist. Nicht viel, ne? Meistens irgendwie so, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Aber ich finde 229 Euro für ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon, das ist schon sehr, das ist ein Kampfpreis.
Das ist schon okay, das kann man mal machen, ne?
Auf jeden Fall. Also,
ich bin das gespannt.
Fände ich sehr, sehr interessant. Du hast gesagt, wird demnächst auch mal getestet?
Es wurde zumindest ein Test angefragt.
Cool.
Mit denen in Kontakt. Lass mir das gerne mal schicken. Und ich bin die ganze Zeit noch dabei, dieses Sony-Mikrofon, dieses...
Ja, dieser absolute Klassiker, ne?
Nochmal.
Sony C100?
C80.
C80.
C100. Also das, was woran es mich erinnert, ist dieses Sony C100,
glaube ich. Und lass mich auch parallel googeln, ob das ist, was ich meinte. C100.
Oder C80. Nur ein bisschen anders. C80 oder C100, ja.
Nee, das war's nicht. Also es geht natürlich, es geht auch von der Form her in diese Richtung, ne? Aber das war's nicht. Ist aber auch egal. Ja. Also sehr, sehr hübsch. Ich mag übrigens die schwarze Farbe von dem Mikro sehr. Also im Endeffekt das typisch Shure-Schwarz, ne? Aber was man eigentlich so, ich finde, man sieht die Großmembran-Kondensator-Mikros, die Shure sonst macht, relativ selten so, ne? Und deshalb finde ich dieses Schwarz, das sieht sehr edel aus, gefällt mir. Ist natürlich wie immer so, dass die Optik des Gerätes wird hier sehr hervorgehoben. Ne? Interessiert im Audiobereich keinen, aber
Die sind ja auch schwarz, also das ist ja auch
ist ihr Branding.
Das SM58 gibt es ja jetzt auch in schwarz.
Das ist eigentlich auch interessant, dass das so lange nicht schwarz war, ne?
Jetzt erkennt es keiner mehr.
Stimmt. Ja, sehr cool.
Naja.
Genau.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, ihr da draußen, folgt uns überall auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und wo man sonst noch so folgen kann. Abonniert schön unseren Podcast und gebt uns auch gerne ein Feedback auf Spotify zu den einzelnen Episoden. Stellt Fragen an uns. Würde uns freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Input gebt und ja, kauft natürlich ein Studioszene-Ticket mit dem Rabattcode StudioSofa10, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt. Tickets gibt's unter, Klaus?
StudioSzene.de?
Nee, tickets.leadcon.com. Aber klar.
Das ist noch zu einfach gewesen.
Nee, aber auf studioszene.de kommt man auch zu dem Link. Genau. Und dann würde ich sagen, Klaus, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Danke, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und deinen Urlaub unterbrochen hast.
Dankeschön, das werde ich nächste Woche dann auch nochmal tun. Und vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart, denn wir erheben uns jetzt gerade von unserem schönen Studiosofa. Das wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an dich, Marc, und vielen Dank natürlich auch an den lieben Alex dafür, dass er heute dabei war und uns in die Welt des Theaters mitgenommen hat, quasi hinter den Vorhang geführt. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Ja, nächste Woche ist zu Gast ein Mitarbeiter von Cordial und wir sprechen über Studioverkabelung. Ist Opa. Zumindest mal aktuell der Plan. Mal gucken.
Ist das die Firma, die diese Kappen hier herstellt?
Genau, für die du die ganze Zeit Branding hier im Podcast machst.
Krass. Mhm. Also die machen auch Kabel, nicht nur Kappen.
Die machen auch Kabel, ja.
Okay, mhm. Gut. Ja.
Okay.
Gucken, ob das was taugt. Ich meine, so von Kappen auf Kabel umsteigen, ist ja was, ne?
Ja.
Werden wir sehen. Naja,
ist klar.
War nicht lustig, egal.
Egal, wir lachen trotzdem.
Genau. Ja, dann selbe Zeit, selber Ort, nächste Woche. Bis dahin bleibt ihr alle gesund und wir sehen uns dann. Tschüss.
Mach's gut, ciao.